Eure Fragen zum Coronavirus, die wollen wir heute hier bei Radio Essen von jemandem beantworten lassen, der wirklich weiß, was da Sache ist. Mirko Trilling vom Uniklinikum Essen, er ist Virologe und jetzt im Studio. Schön, dass Sie da sind.
Hallo.
Was überrascht Sie denn beim Coronavirus? Gibt es irgendetwas, womit Sie als Experte nicht gerechnet hätten bei der ganzen Entwicklung?
Also ich finde es ganz toll, wie die Kooperation zwischen den verschiedenen Bereichen im medizinischen Sektor, in der Forschung, zwischen den Gesundheitsbehörden, bei der Feuerwehr ist und wie gut das klappt und was für ein tolles medizinisches System wir in Deutschland haben. Wenn man sich das in anderen Ländern, zum Beispiel in den USA anguckt, ist das wirklich grandios, wie das hier zusammengreift, diese verschiedenen Sachen und wie das hier funktioniert. Also weniger die virologischen Charakteristika als mehr die gesellschaftlichen.
Das ist doch auch schon mal eine gute Nachricht auf jeden Fall. Sie waren schon mal bei uns hier in diesem Studio vor gut 3 Wochen. Schätzen Sie die Gefahr durch das Virus heute anders ein als damals?
Ja, es war schon sehr wichtig, dass wir eine Zeit hatten, in der wir uns anpassen konnten, indem wir also in den Krankenhäusern uns eingestellt haben, mehr Betten frei gemacht haben, Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen geschult haben, Intensivbetten frei oder aufgestellt haben. Also das ist wirklich, diese Vorbereitungszeit war sehr wichtig und deshalb sehe ich da noch zuversichtlicher in die Zukunft, dass wir hier gut aufgestellt sind.
Trotzdem muss man natürlich sagen, die Zahlen, die sind schon beängstigend. Heute Morgen Thema in den Radio Essen Nachrichten, 17 Tote inzwischen durch Corona hier bei uns in der Stadt. Droht da jetzt sowas wie eine Kettenreaktion, zum Beispiel in Altenheimen, wenn da einer infiziert ist, dass nach und nach da jetzt immer mehr Leute krank werden?
Also das ist ja der Grund dieser Infektionserkrankung ist ja, dass das immer wie so eine Art Pyramidensystem ist. Und da sprechen Sie den wichtigsten Punkt an. Es ist wirklich sehr wichtig, dass wir die Teile der Gesellschaft ganz besonders schützen, die sehr anfällig sind. Und da sind natürlich insbesondere die älteren Mitbürgerinnen und Mitbürger zu nennen. Das heißt, da müssen wir wirklich sehr aufpassen, dass wir mit den Besuchen aufpassen, dass wir, wenn wir krank sind, keinen Kontakt aufnehmen, dass wir uns da sorgsam mit diesen Menschen umgehen, weil da, die können sich mit der gleichen Wahrscheinlichkeit anstecken, aber die Verläufe sind viel schwieriger.
Gibt es irgendwelche klar nachvollziehbaren Hotspots, nenne ich es jetzt mal einfach, dieser Infizierung? Bestimmte Stadtteile, sind das Altenheime irgendwo, wo sich das so drumherum entwickelt?
Nee, das ist mir nichts bekannt. Also es ist so, dass dieses Virus in der Bevölkerung sich verbreitet. Wir haben ja gar nicht so viele Fälle, die dem Gesundheitsamt bekannt sind in Essen. Auch wenn wir eine gewisse Untererfassung haben, ist das nicht, dass jeder dieses Virus hat. Es geht eher nicht um die Infektionen, die an bestimmten Stellen sind, sondern eben, dass die Krankheiten dann häufiger sind. Und immer wenn man eben dieses Virus hat und es kommt in ein Altenheim oder in ein Krankenhaus oder so, dann haben wir schwerere Verläufe und das ist aber nicht, dass das Virus da so viel gehäufter ist, sondern dass die Wahrscheinlichkeit, dass die Verläufe klinisch sind und auch vielleicht leider tödlich, ist dann einfach häufiger.
Wenn wir als Risikopatienten sind, gibt es eigentlich, wo wir gerade auch bei der Übertragung sind, neue Erkenntnisse, wie sich das Virus überträgt und auch vor allen Dingen, wie lange es auf irgendwelchen Flächen und in der Luft überlebt, so beispielsweise Einkaufswagen oder sowas?
Ja, das haben wir öfter, diese Diskussion. Irgendwie gibt es da so eine Grundangst vor irgendwelchen Dingen, die um uns herum sind, die von anderen Menschen angefasst werden.
Klar.
Also ich werde immer nach Türklinken und nach dem Einkaufswagen und nach Geld und solchen Sachen gefragt. Wir müssen ganz klar sagen, der Hauptübertragungsweg ist die Tröpfcheninfektion. Also sie stecken sich in der Mehrheit der Fälle eben an ihren Mitmenschen an, wenn die ihnen zu nahe kommen, wenn sie sehr nah mit den Gesichtern zusammen sind. Und darauf muss man insbesondere sich darum kümmern und dann eben versuchen, diesen Abstand zu wahren, möglichst wenig Kontakte zu haben. Natürlich kann man auch, gibt es auch Fälle von Schmierinfektionen, aber die sind sicher die Minderheit. Also weniger Angst davor haben, wer die Türklinke angefasst hat, auch. Darum sollen sie sich ja die Hände waschen und darum sollen sie diese Handhygiene beherrschen und sich nicht ins Gesicht fassen. Aber wirklich wichtig ist, diesen Abstand zu halten, weil das ist sicher der Hauptübertragungsweg. Zu diesen Aerosolen, das ist so ein kritischer Punkt, wie lange das in der Luft hängt. Das wäre genau ein Aerosol, dass es in der Luft hängt. Das RKI geht im Moment davon aus, dass das bei dem Virus nicht so ist. Es gibt einige Studien, wo man künstlich erzeugte Aerosole hergestellt hat und da hält sich das Virus drin. Das sind aber andere Aerosole, als wir ausatmen. Und in guten Studien, wo man um infizierte Menschen herum versucht hat, in der Atemluft, in diesen Aerosolen das Virus zu finden, ist das nicht gelungen. Man hat kein Virus gefunden. Das heißt, wir gehen davon aus, dass eben die Tröpfcheninfektion der Hauptweg ist, dass Aerosole nicht oder sehr, sehr selten passieren und die Schmierinfektion auch ein kleiner Teil ist.
Also ist es auf jeden Fall so, dass die Vorsichtsmaßnahmen, die wir alle inzwischen ja gewohnt sind, da auf jeden Fall einem weiterhelfen können. Wie die Lage in den Essener Krankenhäusern ist, Darüber sprechen wir gleich mit Mirko Trilling von der Essener Uniklinik. Eure Fragen, die beantwortet er auch sehr gerne. Meldet euch einfach unter der 08000 224499 hier bei Radio Essen. Herr Trilling, Sie haben auch den Überblick über die Krankenhäuser natürlich bei uns in der Stadt. Wie ist da die Lage? Wie voll sind die?
Also ich kann nicht für alle Krankenhäuser natürlich reden, aber das Universitätsklinikum Essen ist es so, dass wir in den letzten Tagen im Schnitt 50 Covid-Patienten hatten, also Menschen mit Symptomen.
Ist das viel?
Das hat sich über die letzten Tage eher konstant gehalten und wir haben ja auch einige Patientinnen und Patienten aus dem Ausland, zum Beispiel aus Frankreich, bekommen, um hier unseren europäischen Partnern zu helfen. Und wir haben immer ungefähr 20 Fälle, die schwerer sind, wo es also um schwere Fälle geht, wo man beatmen muss oder wo die auf Intensivstationen sind. Aber das ist etwas, was das Klinikum gut bewältigen kann, also deutlich unter der Kapazität.
Was geht denn? Also jetzt mal als Vergleich, 20 haben Sie. Wo ist da die Obergrenze erreicht?
Also das kommt natürlich auch ein bisschen darauf an, wie schlimm das wäre, aber 200 wären gut zu machen am Universitätsklinikum. Jetzt aber von den schwereren Fällen, also von den leichten Fällen, kann man am Universitätsklinikum natürlich mit den vielen Betten deutlich mehr bewältigen.
Das sind doch auf jeden Fall schon mal gute Nachrichten. Schauen wir mal ganz kurz nach Großbritannien. Premierminister Boris Johnson, der ist ja auch erkrankt. Ist so ein Krankheitsverlauf wie bei ihm normal? Erstmal geht es noch relativ gut, dann wird es immer schlimmer und jetzt liegt er auf der Intensivstation?
Also dass er auf der Intensivstation liegt, scheint ja auch so zu sein, dass man da Vorsichtsmaßnahmen natürlich getroffen
offenbar,
hat.
Genau.
Er hat ja vorher leider auch in einigen Interviews gesagt, dass er sich an viele Maßnahmen nicht halten will, dass er weiter Hände schütteln will. Darum ist es natürlich jetzt besonders schlimm, dass er jetzt selber das Virus abkriegt. Wir hoffen natürlich, dass es ihm bald wieder gut geht. Dieses Virus dauert teilweise länger. Also nach der Infektion kann es einige Zeit dauern, bis die Symptome einsetzen. Und wenn man Symptome hat, kann auch der Krankheitsverlauf sehr lange dauern. Also genau das sehen wir. Das ist ja das Problem mit diesen Beatmungsgeräten. Haben Sie vielleicht auch aus New York gehört, dass die da teilweise Wochen an diesen Geräten sind. Das ist genau das Problem, dass es bei anderen Erkrankungen dann schneller wieder vorbeigeht.
Dann lassen Sie uns jetzt hier an dieser Stelle nochmal auf ein paar Fragen schauen, die von Hörern reingekommen sind. Gerade Claudia zum Beispiel, die hat uns eine Mail geschrieben und fragt, ab wann ist man Überträger? Erst wenn die ersten Symptome auftreten oder auch schon früher? Hintergrund ist nämlich ein Treffen bei ihr mit einer Freundin, deren Mann dann am folgenden Tag Fieber und Husten bekommen hat. Die Freundin hat bisher aber keine Symptome. Ist die Claudia jetzt auch gefährdet?
Also immer wenn man längeren Kontakt und näheren Kontakt hatte mit Personen, die dieses Virus haben, dann kann man sich angesteckt haben. Es ist so, dass wir wissen, dass es auch Fälle gibt, bei denen es sehr leichte Symptome, teilweise sogar gar keine Symptome gibt. Es gibt Studien aus Island, wo man gesehen hat, dass ein großer Teil der Infektion eigentlich symptomfrei oder gut oder sehr leichten Symptome, mit denen die Menschen gut umgehen kann, erfolgen. Insofern kann das hier passieren. Das Robert-Koch-Institut geht davon aus, dass man auf jeden Fall 2 Tage vor Beginn der Symptome ansteckend sein kann. Also hier wäre es wichtig, dass sie aufpasst auf sich und sich selbst isoliert, damit sie nicht andere anstecken kann.
Also 2 Tage vor Beginn der Symptome. Ich habe ja noch eine weitere Hörerfrage von Radio Essen-Hörer Niklas reinbekommen. Der fragt, wie lange kann man Überträger des Virus sein, wenn man keine Symptome hat? Auch 14 Tage? Das heißt dann wahrscheinlich nein, oder?
Also die 14 Tage sind, dass man sicher gehen will in dieser Quarantäne oder der Selbstisolation, dass man eben sich nicht infiziert hat. Wenn es diesen Virus nachweist, wenn der erfolgt ist und man dieses Virus nachgewiesen hat, kommt es sehr von dem Immunsystem an, wie lange man dieses Virus in sich hat, wie lange sich das Virus vermehrt. Da kann man so pauschal das nicht sagen. Und dann kommt es auch darauf an, wo man das nachweist. An also verschiedenen Körperflüssigkeiten kann man das Virus dann unterschiedlich lange nachweisen.
Mirko Trilling vom Uniklinikum in Holsterhausen ist unser Experte heute Nachmittag im Radio Essen Studio. Gleich wollen wir weiterreden. Vor allen Dingen wird es dann darum gehen, wie eigentlich die Schutzmaßnahmen aus der Sicht eines Virologen wirken. Ob das was bringt und ob die noch verstärkt werden müssen. Mirko Trilling ist da von der Uniklinik. Und Herr Trilling, wir wollen ein bisschen weiter sprechen jetzt über Maßnahmen, die getroffen wurden zum Schutz vor Corona. Was hat sich denn da bislang am besten erwiesen, um weitere Ansteckungen zu vermeiden? Der Abstand, Mundschutz, Hände waschen?
Also Sie sollen natürlich am besten alle diese Maßnahmen einhalten. Uns ist, wenn man dann eine Hierarchie bilden sollte, dieser Abstand das Wichtigste, weil diese Tröpfcheninfektionen ab einer bestimmten Entfernung nicht mehr stattfinden. Also wenn Sie 2 Meter entfernt sind, dann können Sie sich nicht von anderen Menschen angesteckt werden.
Das heißt, diese Kontaktsperre, so wie sie jetzt im Moment existiert, ist aus Ihrer Sicht völlig in Ordnung, wichtig und auch ausreichend vor allem?
Also ausreichend hängt natürlich davon ab, das sehen wir an den Zahlen dann. Aber da gibt es ja auch den ersten Trend, dass hier diese Verdopplungszeiten runtergehen, kleiner werden. Also insofern, glaube ich, sind wir hier auf einem guten Weg. Also ich meine, Österreich diskutiert ja auch wieder, ob man da wieder sogar ein Stück weit rauskommt aus diesen Maßnahmen. Genau, also Entfernung ist wichtig. Zu den Masken, da gibt es immer Diskussionen dazu. Es war am Anfang auch ein bisschen schwer, diesen Diskussionen zu folgen. Es ist so, dass wenn man Tüchermasken vor dem Mund hat, dann ist man mit einer gewissen Wahrscheinlichkeit geschützt. Das Risiko geht je nach Maske, wenn man jetzt keine professionellen Masken hat, nicht auf null runter. Aber es wird, die Ansteckungsgefahr wird reduziert. Die Problematik, und da haben einige Experten das da so ein bisschen eingeordnet, ist, dass manche Menschen dann falsche Sicherheit fühlen und dann auf diese Distanz, unter diese Distanz gehen und dann eben nicht mehr diese soziale Distanz einhalten und dann steigt das Risiko. Das heißt, wenn Sie einen mäßigen Schutz durch die Maske haben, aber anderen Menschen sehr nahe kommen, dann kann in der Gesamtheit das wieder ein Problem werden. Das heißt also, auch wenn Sie eine Maske haben, sollten Sie Abstand halten. Aber wenn Sie die Wahl haben, mit oder ohne Maske, ist alles, was Sie vor dem Gesicht haben, schützt Sie in gewisser Weise vor einigen von den Tröpfchen.
Wie lange müssen wir denn noch Abstand halten und so viel Hände waschen? Die sind langsam rau geworden.
Ja, das ist eine schwierige Frage, wie lange wir das nachmachen müssen. Also genau wissen wir das nicht. Wir glauben, dass hier der Sommer, insbesondere der Hochsommer, uns sehr helfen wird. Es gibt Argumente dafür und einige dagegen. Die Argumente dafür sind, dass wir 4 saisonale Coronaviren kennen, die immer in den Wintermonaten zu finden sind und die finden wir im Sommer gar nicht. Der Wehmutstropfen so ein bisschen ist, es gibt eben auch ein Coronavirus, dieses MERS-Coronavirus, was als Hauptwirt in Dromedaren ist und das hat gar keine Probleme damit in wärmeren Temperaturen. Das heißt, ein bisschen müssen wir das uns noch angucken. Aber wir sind dann nicht so häufig in Räumen im Sommer. Die Temperatur ist höher, unser Immunsystem ist besser. Die Viren werden durch die Temperatur inaktiviert, durch das UV-Licht. Deshalb glaube ich, dass uns der Sommer hier helfen wird.
Das wäre doch schon mal eine gute Nachricht. Viele Hörer, die haben gefragt, ob das Virus bei Schwangeren auch das ungeborene Kind treffen kann. Da gab es ja vor ein paar Wochen, als Sie auch schon mal bei uns waren, noch nicht so viele Erfahrungen. Hat sich das mittlerweile geändert? Kann man da mehr zu sagen?
Ja, also wir wissen es nicht ganz sicher. Es gibt aber Hinweise, dass dieses Virus auch in einigen Fällen von der Mutter auf das Kind übertragen werden kann. Und es gibt natürlich auch Fälle, wo die Mutter das nach der Geburt auf das Kind übertragen hat. Es gibt keine Hinweise darüber, dass meines Wissens, dass das über die Muttermilch übertragen werden kann, das Virus. Es ist aber so, dass grundsätzlich Kinder, auch sehr kleine Kinder, mit diesem Virus weniger Probleme haben. Also die können sich anstecken, aber die kontrollieren das Virus sehr gut und haben dann keine schwere Symptomatik, werden also nicht doll krank. Hier ist eben eher die Problematik bei Älteren und Menschen mit Vorerkrankungen.
Zum Thema Kinder passt noch eine Hörerfrage, die wir von Astrid bekommen haben. Die möchte gerne wissen, welchen Einfluss hat die Kontaktsperre auf das Immunsystem der Kinder? Sie sagt, dass Kinder bislang ja viel unterwegs waren, auf dem Spielplatz, in der Kita, in der Schule, in der Straßenbahn und deswegen das Immunsystem gut trainiert wurde. Jetzt sitzen sie ganz abgeschirmt zu Hause bei Mama und Papa auf der Couch. Leidet das Immunsystem dann darunter an dieser Stelle?
Also natürlich gibt es Faktoren, die das Immunsystem negativ beeinflussen können. Stress, auch unsere Einstellung hat eine Wirkung auf das Immunsystem. Aber hier muss man den Vorzug dem geben, dass man sich mit dem Virus nicht anstecken kann. Also wenn wir verhindern, dass die Kinder mit dem Virus in Kontakt kommen, ist das viel besser als die immunologische Kontrolle, nachdem wir uns angesteckt haben. Also das ist hier der wichtigere Punkt, dass wir einfach verhindern, dass man sich hier ansteckt und auch die Kinder sich hier anstecken.
Wir haben den Virologen Mirko Trilling vom Uniklinikum in Holsterhausen zu Gast hier bei uns im Radio Essen Studio. Und er beantwortet eure Fragen und die nächste, die kommt vom Matthias aus Freisenbruch.
Meine Frau ist 2006 am Magenbypass operiert worden. Gehört sie da jetzt auch zur Risikogruppe oder ist das unbedenklich?
Kann man da irgendwas zu sagen?
Nein, das ist leider schwierig. Ich kenne den Fall nicht. Man kennt die ganze Situation nicht. Ich glaube, das müsste man mit seinem behandelnden Arzt bitte besprechen. Das ist besser.
Die René aus Steele fragt, wenn ich zum Beispiel mit dem Zug zur Arbeit fahre und da die Klimaanlage an ist, besteht dann die Gefahr, sich darüber zu infizieren? Man sagt doch, dass Klimaanlagen Bakterien und Viren einfach umherwirbeln, schreibt sie. Hat sie recht?
Also es geht da so ein bisschen wieder um die Frage, ob dieses Virus in Aerosolen in der Luft hängt. Mhm. Und ich hatte ja bereits gesagt, dass man davon ausgeht, dass das bei diesem Virus eben nicht der Fall ist, auch wenn das noch diskutiert wird. Insofern sehe ich hier keine große Gefahr von den Klimaanlagen, sondern eher von den Tröpfchen von den anderen Mitreisenden, die einem gegenüber sitzen.
Eine Frage, wie es weitergeht mit dem Coronavirus, haben wir bekommen von der Gudrun und die wohnt in Kettwig.
In den Medien hört man, dass sich die Infektionsrate auf 10,4 Tage erst verdoppelt. Aber auf der anderen Seite hört man täglich Neuinfektionen. Und der Professor Wieler hatte da 3 Szenarien aufgestellt, wobei es dann im Mai und im Juni zu dem Höhepunkt kommen kann. Meine Frage ist, wieso kann es noch zu einem Höhepunkt kommen, um das Gesundheitssystem zu entlasten? Haben wir ja jetzt diese Maßnahmen getroffen. Und wenn man im Mai und Juni dann der Höhepunkt ist, dann ist das Gesundheitssystem doch trotzdem überlastet.
Tja, also wir halten alle Abstand, aber trotzdem steigen die Zahlen. Passt das zusammen?
Also es geht darum, wie lange es dauert, bis sich die Zahlen verdoppeln. Und das war am Anfang einige wenige Tage, dass wir doppelt so viele Fälle hatten, wie halt eben ein Zeitintervall, 3 Tage zum Beispiel vorher. Und wenn sich das verlängert, dann wird die Ausbreitung des Virus reduziert und die Geschwindigkeit nimmt ab. Und das ist ein gutes Zeichen. Wenn sich die Zahl noch steigert, noch zunimmt, noch verdoppelt, auch wenn das jetzt 10 oder 11 Tage dauert, trotzdem sind sie natürlich noch zu. Was wir natürlich letztendlich erreichen wollen, ist, dass weniger Neuinfektionen sind, als Menschen entweder ausgeheilt sind. Und also die Pro-Tag-Infektionsraten sollen dann eben drunter gehen. Und dann nimmt das ab. Dass man immer einen Höhepunkt hat, also wo eine maximale Zahl an Menschen infiziert ist, sagt ja nichts über die Kapazität der Krankenhäuser aus. Also wir haben eine bestimmte Kapazität an Krankenhäusern in Deutschland. Wir haben also vielleicht grob gesagt 30.000 Intensivbetten, die wir gleichzeitig belegen können. Und ob der Höhepunkt des Virus jetzt bei 10.000 oder 50.000 liegt, ist trotzdem ja der Höhepunkt. Aber es macht einen riesigen Unterschied, ob wir genug Betten haben oder nicht. Also nur, dass es einen Höhepunkt in der Virusanzahl gibt, sagt jetzt nicht, dass das Krankenhaus automatisch überlastet ist. Ganz im Gegenteil, wir wollen ja auch, dass ein Teil der Bevölkerung sukzessive, also langsam eine Immunität erwirbt, am besten durch leichte Fälle, ohne dass die Krankenhäuser überlastet sind.
Also brauchen wir da auf jeden Fall Geduld und müssen auch verstehen, dass die Zahlen trotzdem noch ein bisschen ansteigen können. Ich denke, die Frage von Gudrun aus Kettwig haben wir damit gut beantwortet. Mirko Trilling ist Virologe an der Uniklinik. Bei uns in Essen-Holsterhausen beantwortet eure Fragen gleich nach 17 Uhr. Da wollen wir auch natürlich weiterreden, unter anderem auch um ein Thema, wo wir ganz viele Fragen bekommen haben, nämlich um den Mundschutz, ob das Sinn macht, ob man da eine Pflicht braucht. Ja, das ist unser Thema gleich nach 17 Uhr hier bei Radio Essen.